HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Herr Böschemeier, als Psychotherapeut stehen Sie in der Tradition des Wiener Psychiaters und Neurologen Viktor Frankl. Der ist ja nach Freud und Adler einer der ganz großen und einflussreichen Psychologen des letzten Jahrhunderts. Was genau bedeutet denn die von ihm entwickelte Logotherapie oder Existenzanalyse?
Logotherapie ist sinnzentrierte Psychotherapie. In der Mitte also dieser Therapieform steht die Frage nach den Zugängen zu neuer Sinnerfahrung. Und Existenzanalyse ist das Menschenbild der Logotherapie. Menschenbild heißt in diesem Zusammenhang, der Mensch ist ein geistiges Wesen, er ist wert- und sinnorientiert und er ist ein hoffnungsstarkes Wesen.
Worin liegt dann der Unterschied zu dem, was eben die Vorgänger sozusagen der Wiener Schule, Freud oder Adler oder auch C.G. Jung in ihren Therapieformen als Wesentliches erkannt haben?
Wenn ich an Freud und Adler denke, würde ich sagen, Frankl war weitaus weniger problemorientiert, sondern sinnorientiert.
Also warum lebe ich überhaupt? Die Frage, die sich ja jeder Mensch irgendwann mal stellt.
Warum, würde er nicht sagen. Oder hätte er nicht gesagt, sondern wozu lebe ich überhaupt? Und diese Frage wurde für Frankl ja brisant, weil er 4 Konzentrationslager zu durchleben hatte und davon ist er sehr geprägt worden. Die Frage nach dem Warum hat er sich irgendwann geschenkt, wenn ich das einmal so sportlich sagen darf. Die Frage nach dem Wozu wurde für ihn zu einer lebenserhaltenden Frage.
Sie haben bei ihm ja auch studiert und haben über ihn und die Logotherapie und die Existenzanalyse promoviert.
Ja.
Wie hat er Sie beeinflusst?
Einmal persönlich. Frankl zitierte oft den Satz Goethes: Wenn man den Menschen so nimmt, wie er ist, dann wird er nur schlechter. Aber nimmt man ihn so, wie er sein könnte, dann wird er so, wie er sein sollte. Frankl hat mich bei meinen besten Seiten gepackt, die er offensichtlich eher gesehen hat als ich. Das war die persönliche Erfahrung. Oder, wenn ich das mal ein bisschen eitel sagen darf, er hat an mich geglaubt. Zweitens, für mich ging eine neue Welt auf, als ich, nachdem ich sehr intensiv Freud studiert hatte, begriff, dass es eine geistige Dimension gibt, die mich dazu in Stand setzt, mich verhalten zu können, gestaltend mich selbst und gegenüber der Welt mich verhalten zu können. Darüber hinaus hat mich sehr stark beeinflusst Frankls Motivationstheorie, die lautet, der Mensch braucht nichts mehr als Sinn. Von der Art, wie er Sinn erfährt, hängt sein Leben ab. Wie er Werte findet, das macht die Befindlichkeit seines Lebens aus.
Also Frankl ging es darum, die Gründe für Sinnmangel zu erkennen.
So ist es ja.
Das reichte Ihnen nicht aus. Sie wollten etwas finden, was uns dahin bringt, diese Gründe so weit wie möglich zu reduzieren.
Darf ich vielleicht zunächst einmal so sagen, Frankls Logotherapie war mir, ich sage das aber gar nicht besserwisserisch, war mir zu kognitiv. Das heißt also, die Gespräche, die von der Logotherapie her angeboten wurden, liefen mir zu stark über den Kopf. Ich habe oft gedacht, es muss mehr als bisher, Sie deuteten das eben bereits an, die Frage nach dem Warum gestellt werden. Die Wozu-Frage ist das eine, die Warum-Frage ist das andere. Mit anderen Worten, mir wurde es ganz wichtig, auch zu fragen, was hindert einen Menschen auf dem Weg zur Sinnerfahrung? Welche Blockaden gibt es, die ihn daran hindern, zu dem zu gelangen, von dem Frankl sagte, das sei möglich? Und auf diese Weise habe ich mich mehr als Frankl nach der inneren Welt erkundigt und habe seit etwa 1990 die Wertimagination entwickelt.
Die Wertimagination, das ist ein Konzept, über das wir noch ganz ausführlich sprechen werden. Mhm. Ein anderer Begriff, den werfe ich jetzt auch einfach mal schon mal so in unser Gespräch, der hat damit ganz dicht zu tun. Das ist ein Konzept, das Sie auch entwickelt haben. Mhm. Das nennt sich wertorientierte Persönlichkeitsbildung.
Ja, ein langes Wort.
Langes Wort. Das klingt weniger nach einer therapeutischen Stütze, als das mich unterstützt, mich zu erkennen, ist das richtig?
Ja, und mehr als das. Frankl hatte gesagt, man müsste vieles tun im Vorwege der Entwicklung von seelischen Störungen. Und da fiel mir ein Wort Jaspers ein, der gesagt hat, es gibt nicht nur pathologisches Leid, es gibt auch existenzielles Leid. Nicht alles Leid ist neurotischer oder gar psychotischer Art. Es gibt zum Beispiel Trauer über den Verlust eines geliebten Partners, entweder durch Tod oder Trennung. Es gibt so etwas wie eine Niedergeschlagenheit, die alles andere als pathologisch ist. Es gibt das Leiden an der Zeit, das uns niederzieht. Es müsste nicht nur eine Psychotherapie geben und auch nicht nur eine Logotherapie, in der es um die Frage nach dem Sinn geht, sondern es müsste eine persönlichkeitsbildende Arbeit geben, die für Menschen da ist, die nicht krank sind, die nicht ein seelisches Leiden haben. Und so habe ich entwickelt die wertorientierte Persönlichkeitsbildung für Menschen, die ihre Persönlichkeit weiterbilden wollen einerseits, die auch im Begriffen haben, dass es so etwas wie eine Prophylaxe von Störungen gibt an Leib und Seele, und für solche, die eine Krisenintervention brauchen.
Also ein Weg, der mir hilft, meine Persönlichkeit zu stärken, sodass ich gar nicht mehr in Krisen komme.
Ach, wissen Sie, Krisen brauchen wir. Ich habe auch eine Reihe von Krisen hinter mir und denke mir, Krisen sind oft das Salz im Leben. Aber dass ich da rauskomme, ist das Entscheidende. Mhm. Ja, dass ich rauskomme aus der Krise. Und darf ich gleich die drei Methoden nennen, dann wird es deutlicher. Ja. In der Mitte der wertorientierten Persönlichkeitsbildung steht die Wertimagination, über die wir gleich ja noch sprechen werden. Zweitens die wertorientierte Interpretation des Enneagramms, einer Typenlehre mit neuen Strukturen, die ich ganz großartig finde und von der ich sicher bin, dass es die differenzierteste Typologie ist, die wir kennen. Und schließlich eine bestimmte Gesprächsmethodik, ein sogenanntes dichtes Gespräch. Ich bleibe also hautnah an dem, was mein Gesprächspartner mir sagt. Mitte dieser wertorientierten Persönlichkeitsbildung ist die Hilfe dazu, die Potenziale, die in einem Menschen sind, zur Geltung bringen zu können. Das gilt sicherlich für die Psychotherapie aus. Aber darf ich das einmal sehr deutlich sagen, ich wehre mich dagegen, dass alles menschliche Leid psychotherapeutisch verwaltet wird.
Also auch, dass das menschliche Leid durch Psychotherapie nicht unbedingt geringer wird, sondern ich erkenne vielleicht seinen Grund und kann dann besser mit den Konsequenzen, also mit der Situation, in die mich das Leid gebracht hat, umgehen. Mhm. Aber die Heilung erfahre ich nicht. Ist das so ungefähr die Idee?
Ich glaube schon, dass Psychotherapie auch heilen kann. Ich bin sogar sicher, wenn ich zum Beispiel an Zwangsstörungen denke oder an Depressionen denke, ich habe das selber oft erfahren, dass es möglich ist, Heilung zu bewirken. Die wertorientierte Persönlichkeitsbildung, so wie ich sie verstehe und sehe, greift tiefer. Es wird das Wesen des Menschen, falls ich dieses alte Wort wieder gebrauchen darf, es wird das Wesen des Menschen zum Vorschein gebracht. Das heißt, sein Sein ist Primärthema. Und weil der Frage nach dem Sinn die Frage nach dem Sein vorausgeht, ist genau diese Frage von zentraler Bedeutung. Und sie spielt, so wie ich es sehe, in der wertorientierten Persönlichkeitsbildung eine größere Rolle als in der Psychotherapie.
Dann werden wir gleich ausführlich auf das Zentrum dieses Weges zu sprechen kommen, das, was Sie als Wertimagination bezeichnen. Aber Sie haben uns auch Musik mitgebracht, nämlich erst einmal Mozart. Was verbinden Sie mit Mozart?
Viel. Zunächst einmal dieses, dass ich in Salzburg lehre, in jedem zweiten Monat eine gewisse Zeit da bin und ich komme gerade aus der Mozartstadt Salzburg und ich liebe Mozart, und da ich selber auch viel Musik gemacht habe, mag ich die Klaviermusik von Mozart, unter anderem das Andante von ihm.
Das Andante aus dem Klavierkonzert Nummer 21, hier gespielt von Maurizio Pollini und den Wiener Philharmonikern, eine Aufnahme aus dem Jahr 2005.
Thank you.
Sie hören Doppelkopf in HR2 Kultur. Gast ist der Psychotherapeut Uwe Böschemeier. Gastgeberin ist Ulrike Schneiberg. Herr Böschemeier, Ihre Profession ist Psychotherapie, aber Sie haben ja auch ganz viele andere Aufgaben, andere Funktionen. Sie sind zum Beispiel Rektor der von Ihnen gegründeten Europäischen Akademie für wertorientierte Persönlichkeitsbildung in Salzburg. Sie haben es schon erwähnt. Mhm. In Lüneburg haben Sie auch ein Institut gegründet, das erste, das Sie gegründet haben, die Akademie für wertorientierte Persönlichkeitsbildung. Und Sie haben eine unzählige Masse von Büchern geschrieben. Also Sie arbeiten auch noch sehr intensiv als Autor. Wie kriegen Sie das alles unter einen Hut?
Wenn ich das mal etwas pathetisch sagen darf, ich liebe meinen Beruf und ich habe es sehr leicht. Ich bin von morgens bis abends mit Menschen zusammen und ich schreibe über Menschen. Ich übersetze das, was ich mit Menschen spreche, in die Schrift. Ja, und vor allen Dingen, ich lerne dabei. Das, was mir klar geworden ist, das kann ich auch schreiben. Das, was mir nicht klar ist, kann ich nicht schreiben. So schreibe ich also gerne viel, damit ich mehr und klarer verstehe, worum es geht, wenn ich mit Menschen zu tun habe.
Dann erklären Sie uns jetzt bitte, was Wertimagination ist. Wir haben es angesprochen. Es ist ein Teil Ihrer wertorientierten Persönlichkeitsbildungsmethode nach Viktor Frankl oder auf dessen Basis aufgebaut. Zentrum, die Wertimagination. Mhm. Was heißt das?
Wertimaginationen sind bewusste Wanderungen in die unbewusste Welt zu den Wurzeln der Werte, zum Beispiel zur Freiheit, zur Liebe, zum Mut, zur Verantwortlichkeit. Das Spannende ist, und dafür werde ich Frankl ständig dankbar sein, dass er unterschieden hat zwischen dem triebhaft Unbewussten und dem geistig Unbewussten. Das heißt, die Wurzeln von Freiheit, Verantwortlichkeit, Mut und Liebe liegen im Bereich des unbewussten Geistes. Was wir möglicherweise in einem sehr vagen Begriff die innere Welt nennen. Dorthin wandern wir, wie wir das nennen, und entscheidend bei diesen Wanderungen in die innere Welt, in dem Bereich des geistig Unbewussten, entscheidend sind drei Dinge. Erstens, ganz anders als in Fantasiereisen, die Imaginanten darauf, dass sich ihnen die Bilder zeigen. Wir stellen uns also nicht Bilder vor, sondern wir warten darauf, dass sie sich uns zeigen. Zweitens, wir arbeiten zielorientiert. Wenn wir es also zu tun haben mit Menschen, die zu viel Angst im Leben haben, dann wandern wir etwa zum Ort des Mutes.
Also auf den Gegenpol?
Genau, auf den Gegenpol. Sehr schön. Drittens, und das macht mich besonders froh und macht unsere Methode eigentlich auch sehr einfach, wir arbeiten mit Wertgestalten. Wertgestalten sind Personifizierungen von Werten, ja mehr als das, Personifizierungen aller menschlichen Eigenschaften, die wir dazu brauchen, um ein gelingendes Leben zu führen. Das heißt, es gibt nicht nur den Mut, sondern den Mutigen. Es gibt nicht nur die Freiheit, sondern auch den Freien oder die Freie. Die Wertgestalten sind jeweils, wie sollte das anders sein, männlich und weiblich. Wir haben sowohl einen männlichen als auch einen weiblichen Anteil und wir erleben voll zum Beispiel die Freien oder die Liebenden oder die Mutigen, wenn wir beide Gestalten sehen. Und wir sehen beide dreidimensional, plastisch und ganz unmittelbar.
Und wenn wir sie uns nicht vorstellen, sondern warten, dass sie kommen, woher kommen die denn bitte?
Soll ich mal? Darf ich das Wort sagen? Sie kommen aus der Tiefe. Sie kommen aus dem Bereich des unbewussten Geistes. Es gibt 100.000 Erklärungsversuche, um zu sagen, woher diese Gestalten kommen. Ich bewahre mir eine gewisse Art von Naivität. Ich staune bis heute, obwohl ich 23.000 dieser Wertimaginationen kennengelernt habe. Ich staune bis heute. Sie sind da, sie zeigen sich. Sie zeigen sich übrigens bei jedem Menschen. Nicht jeder kann sie gleich rasch einstellen, aber sie zeigen sich bei jedem Menschen. Und diese personifizierten Werte, diese personifizierten menschlichen positiven Eigenschaften sind uns nicht verfügbar, sondern sie zeigen uns. Und ich darf gleich mal auf die wichtigste Gestalt hinweisen, das ist der Lebensbejaher oder die Lebensbejaherin, die ich die Verbündeten nenne. Diese Verbündeten, wenn wir ihnen begegnen, haben eine wunderbare Eigenschaft. Sie sagen Ja zu uns. Es kommt immer wieder vor, dass sie uns sagen, du darfst sein, wie du bist. Und kennen Sie einen schöneren Satz als den?
Also wie so eine Art gütiger Vater oder gütiger Mutter,
die es
im wahren Leben gar nicht geben kann, weil Eltern immer auch Menschen sind und fehlbar.
Ich denke gerade an einen Beamten, ich hätte fast etwas präziser formuliert. Ich denke gerade an einen Beamten, der ein Leben hinter sich hatte mit vielen Brüchen. Und der sagt, ich bin nichts wert. Und in einer Imagination steigt er langsam auf einen Gipfel und da findet er ihn, den Lebensbejaher. Und dieser Lebensbejaher legt nur ganz zart seine Hände auf die Schulter dieses Mannes. Und da kommt dieser Satz, den ich gerade zitiert habe, du darfst sein, wie du bist. Der Mann kniete nieder und weinte wie ein Schlosshund. Ich weiß nicht, wie lange er geweint hat und irgendwann wischte er sich die Tränen beiseite und sagte, das reicht, ich bin sehr froh. Das heißt nicht, dass wir mit einer Imagination Menschen glücklich machen.
Sondern?
Dass wir eine gewisse Zeit brauchen, selbstverständlich wie alle anderen Therapeuten und Kollegen auch. Aber die Tiefe der Erfahrung, zum Beispiel, du darfst sein, wie du bist, die wird kaum überboten werden können.
C.G. Jung hat ja die berühmten und bekannten Archetypen als erster sozusagen benannt. Also archetypische Bilder auch aus der Tiefe unserer Seele. Was ist das andere oder Neue an den Bildern, die kommen, wenn Sie als Therapeut Klienten begleiten?
In der komplexen Psychologie Jungs kamen die archetypischen Bilder und die Gestalten. Oder auch nicht. Wir stellen sie bewusst ein. Wir machen sie zum Mittelpunkt unserer Arbeit. Und ich weiß auch nicht, ob wir die Gestalten, mit denen wir es zu tun haben, Archetypen nennen. Ich forsche daran seit langem herum. Die Gestalten, die wir in der Wertimagination sehen, werden von uns bewusst eingestellt. Das ist der gravierende Unterschied.
Welche gibt es da noch?
Es gibt zum Beispiel die Liebenden, es gibt die Lebenskünstler, es gibt die inneren Ärzte, die in der Psychotherapie eine ganz starke Rolle spielen. Es gibt die Durchsetzungsfähigen, es gibt die Tatkräftigen. Das heißt also, jede spezifisch menschliche Eigenschaft lässt sich in personifizierter Weise erfahren.
Wir gehen ja als Menschen in Krisen deshalb vielleicht in psychotherapeutische Beratung, weil wir gerade auf die dunklen Seiten schauen wollen oder müssen, was wir uns alleine nicht trauen, um Knoten zu lösen.
Ja.
Hier passiert ja genau das Gegenteil. Also Sie evozieren Lichtgestalten in uns drin, wenn ich das richtig verstanden habe.
Sie haben es richtig verstanden, aber ich muss ganz rasch ergänzen. Es war ja vorhin schon die Rede von den Blockaden auf dem Weg zur Sinnerfahrung. Und Leben findet ja im polaren Spannungsfeld statt. Und selbstverständlich ist es wichtig, in unserer Arbeit auch die Blockaden zu bearbeiten. Das heißt, wir gehen auch zur Angst. Das heißt zum Beispiel zum Angstmacher. Wir gehen auch zur Depression, zum Beispiel zum Depressiven in uns. Ja, wir versuchen so weit wie möglich zu personifizieren, aber wir bleiben dabei nicht stehen. Ja, es hat mal eine Kollegin diesen sehr schönen Satz in einer Imagination gesagt, ich sehe auf die Widerstände, aber ich gehe da an den Widerständen vorbei. Ich sehe sie, ich nehme sie wahr, ich nehme sie zur Kenntnis und gehe weiter. Das heißt also, die wertimaginative Logotherapie oder Wertimaginationstherapie übersieht nicht das, was ein Mensch zum Beispiel verdrängt hat. Aber Ziel unserer Arbeit ist die Evozierung, das Herausrufen der Potenziale und deswegen spielen besonders die Wertgestalten die zentrale Rolle. Es gibt einen Gegenspieler zum Verbündeten, zum Lebensbejaher, das ist der Lebensverneiner, den ich den Gegenspieler nenne. Und der hat eine enorme Macht. Freud hat uns da eine außerordentlich tiefe Erkenntnis zuteilwerden lassen und wir erleben diesen Todestrieb, wie Freud ihn genannt hat, in personifizierter Weise. Wir studieren ihn, wir bleiben dabei aber nicht stehen. Und das ist das Wesentliche, wenn wir in den dunklen Bereich hineingehen, dann gehen wir immer mit einer uns begleitenden Wertgestalt. Und diese Wertgestalt schützt uns. Zum Beispiel der Verbündete, wenn er uns begleitet auf dem Weg zum Gegenspieler, dann ist das zwar nach wie vor unangenehm, aber kein Patient, kein Klient kommt um in der Begegnung mit dieser außerordentlich dunklen Gestalt. Und da habe ich zum ersten Mal verstanden den Satz, die Liebe ist stärker als der Tod.
Weil sie immer siegt?
Ja, ist es kaum zu fassen. Und ich weiß, dass man mich einen Schwärmer nennen könnte, aber nach 42 Jahren Arbeit mit Menschen habe ich mir die Schwärmerei abgewöhnt. Wenn wir uns Zeit nehmen, wenn wir hinreichend Geduld aufbringen im Kennenlernen der Wertgestalten, wenn wir darüber hinaus nicht luschig sind und durchaus die Dunkelheiten wahrnehmen, dann kommen wir in aller Regel zu einem gelingenden Leben. Dafür stehe ich ein.
Einer der Wertgestalten ist, glaube ich, auch ein Harlekin, oder?
Das ist der Lebenskünstler.
Der Lebenskünstler.
Ja, er taucht auf als Harlekin. Ich liebe diese Gestalt. Er ist mein persönlicher Freund, weil er immer auch die dritten Wege kennt. Er denkt nicht alternativ. Ja? Er denkt zum Beispiel nicht, das ist gerecht und das ist ungerecht, sondern er sieht oft die Wahrheit dazwischen. Ja? Er ist übrigens sehr, sehr, sehr heiter und, nur zu Ihrem Amüsement sage ich das, bevor er ein Problem löst, tanzt er erst einmal. Ja, der Lebenskünstler sagt dann auch hin und wieder, tanze dein Leben, sei leicht, sei leicht, sei leicht.
Ist das der Grund, warum Sie uns als zweite Musik den Entertainer von Scott Joplin mitgebracht haben?
Sie legen es mir auf die Zunge, so könnte man sagen, ja.
Eine historische Aufnahme, deswegen knistert es jetzt gleich ein bisschen. Sie hören Doppelkopf in HR2 Kultur. Ulrike Schnallberg ist mein Name und mein Gast in HR2 Doppelkopf ist der Autor und Psychotherapeut, vor allem Uwe Böschemeier. Wir haben schon darüber gesprochen, Ihre auf Viktor Emil Frankls Logotherapie und Existenzanalyse aufbauende Methode heißt wertorientierte Persönlichkeitsbildung und unterstützt die geistige Entwicklung. Und im Mittelpunkt steht die sogenannte Wertimagination. Und gerade haben wir sozusagen musikalisch einen der Wertgestalten gehört, den Lebenskünstler. Erzählen Sie uns vielleicht noch eine solche Imagination, dass wir so reinfinden können in diese Welt, in die innere Welt von uns.
Ich denke gerade an einen jungen Mann, den ich sehr gemocht habe und sehr mag. Mit ihm habe ich gearbeitet. Er war 15, als er einen Unfall hatte. Und nach seiner Operation blieb er längere Zeit im Koma. Er wurde ganz stark geschädigt, sodass er zwar noch gehen konnte, aber mit seinen Händen kaum etwas anstellen konnte. Ich habe mit ihm gearbeitet und ich möchte daraus eine Imagination erzählen. Ich hatte ihm vorgeschlagen, seinen Mutigen kommen zu lassen. Sie müssen dabei wissen, er konnte nicht sprechen. Er hat mir anschließend die Imagination in seinen Laptop getippt. Ich hatte ihm immer einige Vorgaben gegeben. So unter anderem hatte ich ihm gesagt, lass einmal den Mutigen kommen und lass dich von dem Mutigen führen. Und der Mutige führt ihn zu einem Baum. Und da sieht mein junger Freund, dass eine Katze in dem Baum herumturnt, aber eine Katze, die behindert war, nämlich nur drei Beine hatte. Aber das hinderte sie nicht daran, mit einer großen Fröhlichkeit und Ausgelassenheit durch den Baum zu toben. Im Anschluss an die Imagination, die natürlich nicht drei Minuten dauerte, sondern mindestens 15 bis 20 Minuten, im Anschluss an die Imagination fragte ich ihn, was denn die Katze mit ihm gemacht habe. Und ich höre heute noch seine Stimme. Er versuchte zu artikulieren, was er sagen wollte. Jedenfalls tippte er dann, was die Katze kann, das kann ich erst recht. Und er strahlt über das ganze Gesicht. Und der Fortlauf der Imagination zeigte auch, dass er sich nicht nur die Fröhlichkeit eingebildet hatte, sondern dass die Fröhlichkeit nach dieser Imagination in ihn eingezogen war.
Also ich kann auch auf drei Beinen stehen. Ich brauche keine vier.
So ist es ja.
Das ist jetzt meine nächste Frage, nämlich, was bewirken die Bilder und wie viele braucht es davon, solcher Spaziergänge in die Seele, damit sich etwas ändert, damit sich ja die Einstellung, die Perspektive ändert und vielleicht auch konkret das Leben?
Ja, also zunächst einmal, der unbewusste Geist, von dem ich gesprochen habe, ist nicht nur ein Erkenntnis, sondern auch ein Energiezentrum. Kommen die Imaginanten mit den Wertgestalten in Berührung?
Der unbewusste Gott hat es Frankl genannt.
So ist es ja. Kommen sie mit Symbolen des unbewussten Gottes zusammen? dann entsteht eine ganz starke energetische Anziehung seitens der Symbole. Das heißt, es werden nicht nur die Perspektiven verändert, sondern es kommt zu einer außerordentlichen Kraftzufuhr. Also wenn ich an den Jungen denke, da sieht er, wie die Katze mit den drei Beinen auf dem Baum spielt und sich verlustiert. Die Wirkung war nicht nur eine kognitive, sondern die Fröhlichkeit zog in ihn ein. Das hatte ich eben schon mal gesagt. Steht jemand beispielsweise auf einem Felsen und springt auf dem Felsen herum, den wir haben kommen lassen, weil das ein Symbol ist für Stehvermögen, dann ist das nicht nur ein lustiger Sprung, der als lustig empfunden wird während der Imagination, sondern es zieht eine starke Kraft in den Imaginanten ein. Ich merke gerade, dass es gar nicht leicht ist, das, was wir da erleben, in Worte zu fassen. Die Wirkung ist zunächst einmal eine, die Erkenntnis erweitert und Energie zuführt. Das bleibt in aller Regel zunächst einmal für ein paar Stunden, vielleicht auch ein paar Tage. Und deswegen werden wir nach einer gewissen Zeit wieder nachsetzen. Im Laufe der Zeit aber, in der auch der Imaginant lernt, selber zu imaginieren und selber die Beziehung zu seinem Unbewussten herzustellen, wächst die Verbindung zu dem unbewussten Geist und damit auch zu den Werten und zu den Potenzialen. So dass man sagen kann, um auf Ihre Frage nun präzise zu antworten, die Imaginationen verändern Leben. Und zwar konkret und so, dass ein Mensch im Laufe der Zeit die besten Seiten aus sich herauslebt.
Es ist ja eine Dimension, die, wie Sie es auch schon gesagt haben, trotz Erfahrung von Tausenden von Imaginationen, ist es eine Erfahrung und keine Belegbarkeit, kein Beweis.
Genau.
Geistigkeit ist einfach unbelegbar.
Ja.
Dass Spiritualität und Psychotherapie ganz nah zusammen waren, zumindest über Jahrhunderte lang, bis ins 17. Jahrhundert, waren sie untrennbar miteinander verknüpft. Mönche waren Heiler auch gleichzeitig und Angehörige der Priesterklasse haben im Mittelalter den Arztberuf ausgeübt und so weiter. Warum wird denn dieser Zusammenhang jetzt wieder so deutlich?
Ja, er war ja in den Anfängen der Psychotherapieentwicklung gegeben, und zwar bei C.G. Jung. Ja, C.G. Jung hat ganz anders als Freud diese Beziehung von Spiritualität und Psychotherapie gesehen und ja praktiziert. Ich denke gerade an einen Satz, den er gesagt hat, der Mensch muss erfahren, was ihn trägt, wenn er sich nicht mehr tragen kann. Einzig diese Erfahrung gibt ihm eine unzerstörbare Grundlage. Freud dagegen hatte gesagt, im Moment, da der Mensch nach Sinn fragt, ist er krank. Ich denke,
weil er durch seine Triebe motiviert ist.
Ja, und Geist für Freud keine Rolle spielte. In seinem persönlichen Leben schon, aber nicht in seinem Konzept.
Ist denn diese Vermischung zulässig zwischen Spiritualität, / Religiosität und Therapie? Sind das nicht zwei ganz eigenständige Felder, wo es Überlappungen gibt, aber sollte nicht jeder Schuster bei seinen Leisten bleiben?
Darf ich sagen, ist die Trennung zwischen Psychotherapie und Spiritualität zulässig? So herum würde ich fragen. Und darf ich von eigenen Erfahrungen sprechen? Ich habe Spiritualität in Wertimaginationen nicht gesucht. Ich habe sie nicht gesucht.
Und die Klienten sind auch nicht speziell religiös.
Und wir haben in unserem Institut keine anderen Klienten, als sie in anderen Einrichtungen dieser Art zu finden sind. Irgendwann im Laufe der Imaginationsarbeit stellten sich religiöse Symbole ein, die ich nicht religiös nannte, sondern die Klienten oder Patienten religiös nannten. Symbole, Lichtgestalten, Lichtsäulen oder die berühmte große Hand. Und im Laufe der Zeit wurde ich wacher und wacher und studierte und ich kam dahinter, dass Spiritualität oder Religiosität, was ich lieber sage, ganz offensichtlich eine Funktion des menschlichen Geistes ist. Frankl hatte vom unbewussten Geist gesprochen, Sie wiesen eben schon darauf hin.
Vom unbewussten Gott.
Vom unbewussten Gott, pardon, ja. Und hatte gesagt, ganz offensichtlich ist in jedem Menschen eine intentionale, vielleicht völlig unbewusste, eine intentionale Beziehung zum Göttlichen da.
Atheisten werden aufschreien jetzt.
Nein, nicht dann, wenn sie in die Imagination gehen. Ich habe, und ich bin sehr froh darüber, ich habe bewusst auch solche Menschen in die Imagination oder in der Imagination begleitet, die von sich sagten, wir haben nichts am Hut mit Kirche, Theologie, Religion, Spiritualität. Und ich kann Ihnen, und hier stehe ich auf ganz sicherem Boden, ich kann Ihnen von vielen, vielen Beispielen schildern, dass Menschen, die ich nicht missioniert habe, im Laufe der Imaginationsarbeit zu spirituellen Bildern kamen, über die sie nur staunen konnten. Leider kann ich Ihnen jetzt nicht das Gesicht eines Unternehmensberaters aus Salzburg zeigen, der sagt, es darf doch nicht wahr sein, dass ich solche Bilder sehe.
Welche zum Beispiel?
Zum Beispiel eine Christusgestalt. Eine Christusgestalt, die diesem Mann die Hände auflegte und wieder diesen Sätzen sagte, du darfst sein, wie du bist. Wir haben von 100 Imaginationen, sicherlich 20, 25, in denen die spirituelle Symbolik eine Rolle spielt. Das heißt, je tiefer ein Mensch eindringt, darf ich nicht sagen, je tiefer sich ein Mensch auf seine Seele einlässt, desto eher kommt er in den Bereich, in dem sich religiöse Symbole zeigen. Ich könnte also sportlich sagen, der Mensch ist chronisch religiös, ob er es wahrhaben will oder nicht.
Lassen Sie uns vielleicht noch teilhaben an einer weiteren Geschichte.
Ich sehe ihn gerade vor mir, einen sehr intelligenten, klugen Mann, der eindeutig Atheist war. Und er erzählt, ich liege in der Mitte einer riesengroßen, warmen Hand und fühle mich getragen, beschützt und geborgen. Und dann sagt er, hier könnte ich ewig bleiben. Lange Zeit schweigt er. Dann höre ich ihn sagen, seltsam, diese Hand nimmt mich ganz auf und trotzdem bin ich ganz bei mir. Ein religiöses Symbol, das ich nicht religiös genannt habe, sondern das er religiös genannt hat. Dieser Mann zum Beispiel, der diese Christusbegegnung hatte und sich auch genierte, das in der Gruppe zu erzählen, dieser Mann ist inzwischen auf einem Weg, er ist, all, und das muss er wahrlich auch nicht sein, nach wie vor kein Kirchengänger, aber er ist jemand, der sich in die Stille begibt, der über seine Beziehung neu nachzudenken begonnen hat, der seinen Beruf anders zu sehen beginnt. Mit anderen Worten, diese Erfahrung, die ganz tiefen Erfahrungen, auch die mit den spirituellen Symbolen, machen einen Menschen nicht nur nachdenklich, sondern motivieren ihn, sein Leben neu zu überprüfen und möglicherweise andere Lebenswege zu gehen.
An diese Stelle passt Bach, oder?
Ja. Darf ich verraten? Ich habe lange Zeit Orgel gespielt, ich war Schulorganist und Bach liebe ich wie keinen anderen Komponisten.
Hier hören wir das Präludium Nummer 1 aus dem ersten Buch des wohltemperierten Klaviers, gespielt von Daniel Barenboim. Doppelkopf in HR2 Kultur mit Uwe Böschemeier als Gast und Ulrike Schneiberg als Gastgeberin. Der Suche nach Sinn einen Raum geben, das ist, glaube ich, das, was Sie als Therapeut, Herr Böschemeier, als Lehrender auch und als Buchautor weitergeben wollen. Den Sinn erkennt man ja erst im Rückblick. Wie sinnvoll oder logisch erscheint Ihnen denn als heute 69-Jähriger Ihr eigenes Leben im Rückblick?
Logisch nicht, sinnvoll sehr. Ich habe vieles, wenn ich zurückblicke, ich habe vieles in den Situationen, in denen es dunkel und schwierig war, nicht verstanden. Und ich verstehe manches auch heute nicht. Aber sinnvoll war es. Sinnvoll war es. Wobei ich eines gerne erzählen möchte. Meine Mutter hat, da war ich ein Junge von 14, 15, meinen Klavierlehrer, der zugleich Dozent am Psychologischen Institut in Osnabrück war, gefragt, was soll denn der Junge mal werden? Woraufhin mein sehr geliebter Karl-Heinz Töhle gesagt hat, Herzspezialist. Meine Mutter hat mir das erzählt und daraufhin habe ich zunächst einmal gedacht, ich studiere Medizin und ich werde Chirurg. Das ist für mich eine ganz wesentliche Geschichte. Da wurde, als ich 15 war, etwas in Bewegung gebracht, was ich überhaupt nicht überschauen konnte. Ich habe nicht daran gedacht, diese Arbeit zu tun, die ich heute mit ganz großer Liebe tue. Und es gibt so viele Dinge, die in meinem Leben nicht leicht waren, aber sinnvoll, sinnvoll war die Zeit. Und ich habe gelernt, was es bedeutet, das ganze Leben anzunehmen. Ich kann es immer noch nicht ganz, aber immer ein bisschen mehr. Das ganze Leben anzunehmen. Und genau dann entsteht so etwas wie ein sinnträchtiges Leben.
Das Ganze, auch wenn es dunkel ist.
Wird, ja. Auch wenn es dunkel wird.
Also es geht nicht darum, die Dunkelheit wegmachen zu wollen, nee, sondern sie zu sehen und anzunehmen.
Ja. Was bringt es, wozu fordert es mich heraus? Ich versuche so zu leben, dass ich auch dann, wenn es schwierig wird, diese Frage habe, wozu fordert es mich heraus, was will es mir zeigen?
Wie dieser Junge, der wahrscheinlich, von dem Sie vorhin erzählten, erstmal nicht verstehen konnte, was ihm geschah durch diesen Unfall.
Bevor er kam, wollte er Selbstmord machen. Als wir uns verabschiedeten, habe ich ihn gefragt, ob er weniger glücklich sei als zur Zeit vor dem Unfall. Das war eine sehr kühne Frage. Und daraufhin sagte er, nicht weniger glücklich, nur anders.
Wie können wir uns denn schulen, einen persönlichen Lebenssinn vielleicht nicht erst im Rückblick, sondern schon im Vorblick möglicherweise zu erkennen?
Schon durch sehr viel Selbsterfahrung. Ich will das mal gleich konkretisieren. Ich denke, in dieser lauten Zeit ist es wichtig, sich immer mal wieder in die Stille zu begeben, sich mit sich allein sein zu lassen, mal zuzuhören, was die Seele zu äußern hat, was die Seele von uns möchte. Wichtig ist, in dieser Stille auch auf die tatsächlichen Wünsche zu hören. Nach wie vor finde ich großartig, sich nach den Träumen zu erkundigen. Was sagen mir die Träume, diese treuen Begleiter unserer Nacht, was sagen die uns? Man kann zum Beispiel, wenn man einen Traum nicht ganz versteht, die Frage stellen, welche Überschrift würde ich ihm denn geben? Dann vor allen Dingen, sich ganz früh einzuüben, gegenwärtig zu leben mit dieser Frage, was möchte diese Situation, in der ich mich jetzt befinde, was möchte diese Situation von mir? Das heißt, die Einübung, nach dem Stoff zu fragen, den mir diese Situation liefert.
Also auch wenn sie eine quälende Situation ist, ja, dann hat auch das einen Sinn für mich,
ja,
weil ich mich anders sonst nicht weiterentwickeln würde.
Leben will nicht abgelehnt, sondern Leben will bejaht sein. Und wenn ich Leben bejahe, auch das Dunkle, komme ich eher zur Sinndeutung dieser Situation.
Was sind denn, Uwe Böschemeier, weil wir vorhin davon sprachen, dass es das Lebensbejahende in uns gibt, aber auch das Lebensverhindernde ganz eine fast größere Kraft ist. Was sind die größten Lebensverhinderer?
Ja. Einmal dieser berühmte Gegenspieler, von dem ich gesprochen habe. Das ist eine Gegebenheit des Lebens. Den kriegen wir nicht los, solange diese Erde besteht. Ich bin sehr sicher, dieser Gegenspieler gehört zu unserem Menschsein dazu.
Gott und Teufel.
Wenn Sie so wollen, ja. Ja, dieser Gegenspieler, der eine enorme Macht hat, und seitdem ich ihn kenne, verstehe ich vieles in der Politik sehr viel leichter.
Da möchte ich nachfragen. Ja, gerne. Was verstehen Sie? Was hat sich Ihnen erhellt?
Mir hat sich erhellt, dass vieles, was vernünftig ist, sabotiert wird durch den Gegenspieler. Ja? Denken Sie nur daran, dass wenn Parteien ihr Programm machen, das so aussieht, als käme demnächst das Paradies. Und warum sollten wir den Politikern unterstellen, dass sie es nicht ehrlich meinen? Und dann beginnen sie zu regieren und dieses gelingt nicht und jenes andere nicht. Und das hat sehr viel zu tun damit. Das hat der berühmte Paulus immer gesagt, das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Das Böse, aber das ich nicht will, das tue ich. Es wird Sabotage getrieben in unserer eigenen Seele. Und diese Sabotage betreibt dieser Lebensverneiner. Leben ist ausgespannt in diese Polarität, Lebensbejahung, Lebensverneinung. Und diese Lebensverneinung, dieses negative Denken, wenn ich das mal so schlicht sagen darf, das negative Denken macht ganz viel aus und bestimmt unser Leben weit mehr, als uns oft bewusst ist. Und schließlich führt dieses gegenspielerische negative Denken in die Resignation. Und Resignation bedeutet, dass ich dem Leben keine Chance mehr gebe, dass ich aufgehört habe zu hoffen. Und Hoffen ist, denke ich, der stärkste Beweggrund im Menschen.
Hoffnung, ein weiterer Punkt, um, was ich ja vorhin fragte, eventuell den Lebenssinn schon früher zu erkennen, als erst im Rückblick, wenn mein Leben mich auch durch die ganzen krummen Wege geführt hat. Sie sprachen von Ruhe, sich nehmen, auch geduldig zu sein.
Ja.
Was ist noch eine Voraussetzung, um bewusster zu werden?
Das hat Martin Buber einmal gesagt. Wenn ich sage, was ich denke und tue, was ich sage. Lebe ich in der Gegenwart, bin ich mit mir identisch, finde ich Sinn. Und die Einübung in diesen Grundsatz des Lebens halte ich für zentral, um früher als viele Menschen zur Sinnfindung zu kommen. Das ist auch eigentlich ein Erziehungsprogramm für Eltern. Wenn ich sage, was ich denke und tue, was ich sage, komme ich in meiner Identität sehr nahe. Und wenn ich meiner Identität sehr nahe komme, dann weiß ich auch, was ich zu tun habe, dann finde ich auch Sinn.
Also wenn ich sage, was ich denke, dann bin ich schon mal sehr wahrhaftig.
Dann bin ich sehr wahrhaftig.
Ich wirklich das sage, was ich denke. Ja. Und nicht nur so tue und so freundlich bin und meine Maske aufsetze, damit sie mich auch alle gerne leiden mögen. Ja. Also wenn ich sage, was ich denke und wenn ich tue, was ich sage, das heißt, ich sage meinem Lebenspartner vielleicht, ich liebe dich, aber ich tue alles, was gar nicht nach Liebe ausschaut.
Dann bin ich gespalten. Dann bin ich nicht bei mir. Und wenn ich nicht bei mir bin, mache ich alles falsch.
Sagt sich so leicht, was Sie uns gerade gesagt haben, aber das zu leben?
Darf ich Ihnen eine Formel, oder ich habe mir eine Formel verordnet. Sie haben völlig recht. Das kann kein Mensch auf die Reihe kriegen. Aber mehr als bisher. Wenn ich mehr als bisher sage, was ich denke und mehr als bisher tue, was ich sage, dann komme ich mir ein Stückchen mehr als bisher näher.
Und ich darf mir ja als Mensch auch mal Scheitern eingestehen.
Scheitern ist, wie ich es sehe, ein Existenzial, ein zu jedem Menschen gehörendes Phänomen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass, wenn ich mir das Scheitern eingestehe, ein Funken erster neuer Freiheit wächst.
Was würden Sie sagen, wenn ich diese ganz intime Frage stellen darf, was war der Punkt, an dem Sie, Uwe Böschemeyer, lebendig wurden?
Ich glaube, es war die Musik. Ich habe mich das nie gefragt. Ich bin Ihnen dankbar für diese Frage. Ich glaube, es war die Musik. Und ich bekenne es, ich habe die Musik in weiter Palette gespielt. Ja, vom Boogie Woogie bis zu Bach. Und die Musik hat mein in frühen Jahren nicht leichtes Leben sehr lebendig gemacht. Und lebendig gibt, das ist nicht alles. Die Musik ist nicht alles. Ich glaube, das ist die Liebe. Die Liebe macht lebendig. Die Liebe ist der einzig normative Wert. Die Liebe ist der Grundwert, von dem im Grunde alle anderen Werte abhängen. Und die Liebe zu leben und die Liebe zu erfahren, ich hatte das Glück, die Liebe zu erfahren bis heute, das macht lebendig.
Wir glauben ja häufig, dass wir lieben und tun es gar nicht.
Sie haben recht.
Woher erkenne ich, dass Liebe Liebe ist?
Wenn es manchmal wehtut und ich trotzdem für den anderen da bin.
Ganz einfach.
Ja.
Auch so schwer.
Ja.
Gibt es noch etwas, Uwe Böschemeyer, nach diesem ganzen Entwicklungsweg, den Sie selber gegangen sind, das Sie immer noch fürchten?
Ich fürchte nicht eigentlich. Ich fürchte, aber ich darf Ihnen nochmal sagen, nicht eigentlich, irgendwann mal müde zu werden. Das möchte ich nicht. Ich bin ein chronischer Liebhaber des Lebens und ich möchte nicht müde werden. Ich werde alles tun, damit das nicht geschieht.
Eines Tages ist das Leben aber vorbei.
Ja, ich denke täglich darüber nach und ich sag's frei, ich bin ein gläubiger Mensch. Ich glaube, dass der Tod ein Durchgang ist zu einem anderen, größeren Leben.
Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch, Uwe Böschemeyer. Mein Name ist Ulrike Schneiberg und jetzt hören wir noch die letzte Musik, die Sie ausgewählt haben. Welche ist das?
Nochmal ein Mozart, ein Klarinettenkonzert und zwar das in A-Dur.
An der Klarinette ist Sabine Meyer und die Berliner Philharmoniker spielen unter Claudio Abbado.